dem Investment, das hat, wie soll ich sagen, Mama Bong wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben.
Wie kommt man in die Höhle der Löwen? Das ist jetzt eine spannende Frage für viele Zuhörer.
Genau, das ist jetzt genau die Herausforderung, zu sehen, wie nachhaltig ist Mama Bong.
240.000 Euro Bewertung. Wie kommst du auf einmal auf diesen Wert?
Ich bin jetzt immer noch eine One-Woman-Show, aber plus Investor.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hast du schon daran gedacht? Bei welcher Startup-Gründer und Geschäftsführer ein wenig auf den Management-Zahn fühle. Es geht um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen, um die Gründer selbst und um ihre Mitstreiter. Mein Name ist Markus Disselkamp und ich begrüße unseren heutigen Gast Tunu Roho von Mama Wong. Hallo Tunu, gib uns doch mal einen ersten Eindruck so von Mama Wong. Wer seid ihr, was bist du, was machst du?
Hallo, ich bin Tunu und ja, ich bin Mama Wong. Ich mache asiatische Marinaden nach Familienrezeptur. Wir haben 2 Marinaden und 2 Dressings. Ja, und die gibt es seit einiger Zeit zu kaufen.
Okay, also wir sind im Bereich Startup für Nahrungsmittel.
Genau.
Okay, wenn ich dich gleich jetzt nicht Tunu nenne, sondern einfach Mama Wong, bist du mir dann böse?
Nee, gar nicht. Also ich bin ja Mama Wong, von daher passt das ganz gut.
Okay, also wir müssen auch sagen, mir sitzt auch wirklich Mama Wong so gegenüber, so wie du mich jetzt hier anlächelst. Jetzt seht ihr, liebe Zuhörer, nicht, wer Mama Wong wirklich ist. Ihr könnt euch mal gerne natürlich googeln, um die Fotos zu sehen. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, die Fotos werden nicht den Charme rüberbringen, der uns hier gerade gegenüber sitzt. Sag doch ein bisschen was von wo du herkommst, wer du bist.
Ich bin in Vietnam geboren, ich habe chinesische Wurzeln und ich bin mit einem Koreaner verheiratet. Ja, ich bin seit 2011 in Berlin, habe 2 Kinder und ja.
Und erst seit 2011 in Berlin, aber dann hast du schon vorher in Deutschland gelebt,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Ich bin in der Eifel groß geworden. War zwischenzeitlich 5 Jahre im Ausland tätig und genau, bin 2011 aus Peking zurückgekommen.
Cool. So, und jetzt, wie kommt man auf die Idee, als Globetrotter jetzt in Deutschland asiatische Marinaden zu produzieren? Es gibt auch schon genügend Angebote.
Ja, aber keine, die meinen Anforderungen gerecht wurde. Also es war schon so, dass ich, wenn ich im Supermarkt stehe und durch die Regale schaue, gedacht habe, ja okay, will ich jetzt asiatisch kochen, würde ich mir davon ein Gläschen mitnehmen? Da habe ich gesagt, eigentlich nicht. Und wir kochen halt zu Hause super gerne und sind total auch von Freunden gefragt worden, könnt ihr mal eure Rezepte rausgeben? Also immer wieder, dass ich dann gesagt habe, okay, vielleicht ja, geht da was. Und da kam tatsächlich über Nacht die Idee zu Mama Wong.
Ja, gleich zu einem Startup oder einfach, ich mache jetzt hier ein Geschäft draus?
Ich hatte eigentlich schon länger die Idee, also mich hat schon länger irgendwie in den Fingern gekribbelt, was Eigenes zu machen. Ich hatte nur noch nicht die zündende Idee gehabt. Und bei Mama Wong war es wirklich in der Nacht des einen Tages, also ich kann es gar nicht auf den einen Tag benennen, also welcher genau das war, dass ich gesagt habe, oh, das könnte was sein, das könnte klappen. Und ich probiere es jetzt einfach mal wirklich, also wirklich als Idee und dann aber schon sehr schnell mit dem Ziel, ein Startup zu gründen.
Okay, jetzt ist ja Startups die Idee, das ist immer das Spannende, viele Gründer tun sich ja immer schwer, die richtige Idee zu finden, mit dem sie ein Startup gründen. Da werden wahrscheinlich eine Menge Zuhörer sagen, Mensch, jetzt einfach nur Nahrungsmittel zu machen, also Soßen, Marinaden, Dressings, wo ist denn da das Spannende dabei? Das kann doch eigentlich jeder.
Es ist so, dass ich, wie soll ich sagen, also viele verbinden mit asiatischem Essen auch Glutamat, Geschmacksverstärker und genau das ist Mama Bong eben nicht. Ne? Also wir kochen zu Hause auch nicht mit geschmacksverstärkenden Zusatzmitteln und ja, ich wollte das sozusagen unseren Geschmack von zu Hause wirklich in die Gläser packen und das halt den Leuten mitgeben, dass die halt so essen können wie bei Mama Bong zu Hause.
Und das klappt wirklich? Also schmeckt das jetzt halt wirklich genauso gut wie bei dir zu Hause?
Ja, also die Gerichte, die kann man mit meinen Gläsern 1:1 nachkochen, genauso, also super einfach und ja, es ist tatsächlich so.
Nachkochen heißt, ich muss dann selbst das Rezept wieder dann und die Zutaten mir besorgen oder ist es wirklich ein Fertiggericht, was ich da kaufe?
Nee, das sind wirklich nur die Marinaden und Dressings und man kauft sich die Zutaten, was immer man verarbeiten möchte, aber es ist halt super einfach in der Anwendung, weil man muss jetzt man muss jetzt nicht irgendwie das Rezept ausdrucken, 10 verschiedene Zutaten kaufen, durch den Asialaden kaufen, sich die große Flasche Sesamöl kaufen und die steht dann irgendwie noch ein Jahr in der Küche. Also man hat alles in dem einen Glas und muss sonst nichts weiter kaufen. Und es ist ohne Aromastoffe, ohne Konservierungsstoffe und wie gesagt, ohne die Geschmacksverstärker.
Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass die ersten Kunden waren dann dein Netzwerk, deine Freunde, die immer bisher dich gefragt hatten, ob sie es auch mal haben dürften.
Ja, genau. Das waren noch nicht mal in der Gründungsphase hatte ich sogar die Gläser sozusagen verschenken, gesagt, hier, ihr wolltet doch immer, jetzt habt ihr ein Glas und probiert einfach mal aus und gebt mir Feedback. Und ja, war tatsächlich so, das waren Freunde und Bekannte und ich habe dann sozusagen mein Radius dann immer weiter ausgebreitet.
Und wenn die dann auf einmal, es fällt mir gleich eine kaufmännische Frage ein, wenn dann diese Freunde das erste Mal sowas probiert haben, sagten, super, das schmeckt klasse und dann fragten sich auf einmal, ich will es ja zukünftig wieder haben und das kostet auf einmal Geld. Waren die dann nicht ein bisschen böse und pikiert oder wie ging dieser Schritt von Verschenken zum echten Geld verdienen?
Ich weiß, also von Freunden habe ich jetzt bis zum Schluss noch kein Geld genommen. Der Schritt war, dass ich tatsächlich, nachdem ich ein Jahr lang so ein bisschen getestet habe in der Elternzeit, dass ich ein Jahr danach das Gewerbe angemeldet habe, also erstmal ein Kleingewerbe und mich dann damals 2018
also
im September.
Also wir reden gerade von vor einem Jahr. Ne?
Ja, stimmt, aber es kommt, dass so viel passiert seitdem. Deswegen sage ich damals auf der Berlin Food Week das erste Mal wirklich vor echten Kunden stand und ja, meine Gläser verkauft habe.
Ah, das heißt schon, du bist schon eine sehr engagierte Gründerin, weil du gehst dann auch gleich auf eine Messe und stellst dich gleich dahin und sagst so, hier bin ich.
Ich brauchte diesen Test, weil ich war eben vorher immer in meiner Comfortzone mit meinen Freunden und habe gesagt, ja, das ist total nett, wenn die sagen, das schmeckt gut, aber geben die Menschen da draußen mir genau das gleiche Feedback, wenn sie, und damals haben die Gläser 9,80 Euro gekostet, weil das handgefertigte Marinaden und Dressings waren, ob die Menschen draußen bereit sind, 9,80 Euro für die Gläser zu bezahlen oder ob die Menschen vorbeigehen und mir einen Vogel zeigen, das wusste ich nicht. Also ich war super aufgeregt damals und das war eigentlich der beste Test, den ich machen konnte.
Weil also offensichtlich auch sehr erfolgreich, weil sonst würdest du halt nicht sitzen hier. Also hier sitzen.
Ja, anscheinend.
Und 9,80 Euro, bist du immer noch in dieser Preisliga oder hat sich der Preis in der Zwischenzeit verändert?
Nee, seitdem hat sich der Preis verändert. Seitdem ist super viel passiert. Ich produziere nicht mehr von Hand, das sind ganz andere Mengen.
Das heißt, am Anfang warst du wirklich bei dir in der Küche?
Das war in einer gewerblichen Küche, die ich angemietet habe, stundenweise, je nach Bedarf, je nachdem, was an Bestellung reingekommen ist. Ich habe, wie gesagt, auf der Berlin Food Week hatte ich sozusagen meinen ersten öffentlichen Auftritt und dann gleichzeitig einen Online-Shop. Und je nachdem, was reingekommen ist, habe ich das dann abgearbeitet.
Muss man denn dann irgendwie ein besonderes, nicht nur Gewerbe anmelden, wenn man dann Food produziert und verkauft, muss man da irgendwelche behördliche Auflagen beachten?
Ja, man muss natürlich, das nennt sich rote Karte, man muss diese erwerben, aber jetzt frag mich nicht, ich glaube, das war ein Seminar bei der IHK und also verschiedene Sachen musste man da machen, aber da schlägt man sich durch. Ich hatte auch am Anfang super Unterstützung gehabt. Ich hatte mich der Austausch mit anderen Gründern, der hat super geholfen.
Warst du da wirklich bei der IHK auch dementsprechend?
Ja, ich war auch bei der IHK. Ich hatte auch eine.
Ich frage deswegen, weil eine der nächsten Folgen wird wahrscheinlich von der IHK mal gesponsert. Insofern freuen die sich, wenn die das hören.
Ja, nee, das ist, glaube ich, auch eine der ersten Anlaufstellen, wenn man eine Idee hat. In anderen Bereichen kann ich es gar nicht sagen, aber im Food-Bereich. Auf jeden Fall.
Okay, nee, auch bei unserem letzten Podcast sagte dann der Interviewpartner von Plan D. Das Wichtige wäre wirklich, dass das eben das Gründernetzwerk, das wäre so ein ganz zentraler Punkt. Das wären bei dir jetzt die Freunde, das wären solche Zugänge zu IHK etc. Das ist eigentlich der zentrale, das ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren für die Gründung. Ne? Okay, cool. So, und jetzt hast du angedeutet, du hast gemerkt, ich habe bisher ein bisschen gebremst, dass du nicht sofort volle Kass kriegst. Also da ist ja jetzt seitdem, also seit Ende letzten Jahres, 2018, jetzt sind wir gerade in 2019, aber auch schon am Ende von 2019, da ist viel passiert. Jetzt sag doch mal, was alles passiert ist.
Ich hatte die Idee, die verrückte Idee, mich bei der Sendung Die Höhle der Löwen zu bewerben und ja, bin tatsächlich genommen worden und ja, die Ausstrahlung von der Sendung war jetzt gerade erst im Oktober gewesen.
Und sie hat uns auch gefragt, die Tunu, ob wir hatten uns schon vorher mit dir in Kontakt gesetzt, bevor die Höhle der Löwen waren. Und da war sie ganz erstaunt. Also genau. Wir haben mit unserem Gero einen super Redakteur, der also ganz toll recherchieren kann.
Ja, anscheinend. Weil ich mich wirklich gewundert habe, wie man auf mich kommt, weil ich habe es echt alleine gemacht und ein paar Marinaden und Dressings verkauft. Und war wirklich noch ganz also in den Anfang.
Wir wussten auch nicht, dass du da hingehst. Und ja. Wir haben uns selbst erst im Fernsehen dann gesehen. Und uns natürlich tierisch gefreut, dass wir mit dem Termin heute haben. Wie kommt man in die Höhle der Löwen? Das ist jetzt eine spannende Frage für viele Zuhörer.
Wie kommt man da hin? Also man bewirbt sich und ich glaube, ich das ist natürlich nur eine Vermutung. Ich weiß natürlich nicht, was das finale Entscheidungskriterium des Senders ist. Aber ich denke, das Produkt, das Gesamtpaket muss natürlich stimmen. Das Produkt, der Gründer, die Story, also alles in allem. Wenn das eine runde Geschichte ergibt, dann stehen die Chancen ganz gut.
Okay, wir kommen noch gleich auf die Höhle der Löwen zurück, aber ich habe ein bisschen recherchiert über dich. Du hattest aber schon vorher, also in der Höhle der Löwen warst du eben am 8. Oktober, wurdest du ausgestrahlt. Und genau 7 Monate vorher, am 8. März, wenn ich das richtig sehe, hattest du aber auch schon ein Crowdfunding mal versucht.
Ja, genau, das hatte ich gemacht. Und weil ich einfach von der handgefertigten Marinade wollte ich einfach meine erste Serie produzieren lassen mit dem Geld von der Crowdfunding. Ja, das war mein erster Versuch und die Kampagne, die war, also ich habe sie nicht erfolgreich abgeschlossen, aber ich hatte da ein super Feedback. Ich habe 85% von der Funding-Summe erreicht und das war, wie gesagt, knapp verfehlt und dann dachte ich ja, trotzdem weitermachen und mal sehen, was kommt.
Diese Crowdfunding, sagst du jetzt, hast du nicht alles erreicht, ist aber eben, wir sagen immer, bauen, testen, lernen ist ja heute die Phase, um Startups hochzuziehen. Was hast du neben dem Geld noch dabei gelernt?
Bei der Crowdfunding? Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass man eine Crowdfunding-Kampagne gar nicht unterschätzen darf, dass man das nebenbei macht. Das wusste ich vorher, aber dass es eigentlich noch viel, viel mehr Arbeit ist, als man am Anfang einfach nur erahnt.
Warum?
Einfach, dass man, ja, man muss die Kampagne kommunizieren, man braucht ein Netzwerk, man braucht Multiplikatoren. Das kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut im Vorfeld vorbereiten, aber das habe ich dann auch vieles erst während der Crowdfunding-Kampagne dann gelernt und würde einiges vielleicht anders machen. Also richtig mit
einem Plan. Aber könnte man jetzt behaupten, dass ohne der ersten Erfahrung bei der Crowdfunding-Plattform du wahrscheinlich bei der Höhle Löwen gar nicht so performt hättest?
Kann natürlich sein, ne? Das kann natürlich sein. Ich denke auch, dass mir die Crowdfunding, obwohl das sozusagen nicht erfolgreich war, ich da draus vieles mitgenommen habe und bei der Höhle der Löwen das natürlich für mich versucht habe, anders umzusetzen, ne? Mit einem anderen Ergebnis.
Nee, weil das ist so bisher bei jedem unseren Startup, die haben irgendwo doch immer wieder auch Phasen, wo sie dann sich selbst zweifeln, wo sie nicht wissen, ob es weitergeht. Ich kann mir vorstellen, das war dann im März auch nicht ganz so einfach für dich.
Ja, also das war definitiv nicht einfach. Die Crowdfunding-Kampagne ist ausgelaufen und dann war wirklich so ein Punkt, wo ich sagte, ich brauche zumindest mal ein paar Tage Verschnaufpause von Mama Wong. Aber die Tage hatte ich noch nicht mal, weil 2 Tage danach hat mich das Casting-Team angerufen von Sony und hat gesagt, das könnte klappen. Also da hatte ich noch keine finale Zusage, aber da wurde mir in Aussicht gestellt, dass das eventuell klappen könnte. Und das war dann gleich wieder, ja.
Und Sony ist der Produzent von der Höhle der Löwen offensichtlich.
Genau.
Okay. So, jetzt hast du als Investor, ich habe dich auch gefragt, ich darf das ja gerne ansprechen, das ist ja auch im Fernsehen gewesen, den Ralf Dümmel.
Ja.
Wie ist denn das mit dem Ralf Dümmel? Also was ändert jetzt das Ganze in deinem Leben?
Ja, also mit dem Investment, das hat, wie soll ich sagen, Mama Wong wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben. Ne? Also mit dem Deal habe ich jetzt mit ihm zusammen den Turbo hoch 10 geschafft. Das hätte ich alleine niemals geschafft. Also dort, wo Mama Wong jetzt steht, dass Mama Wong in über 10.000 Filialen in Deutschland ist, mit den ersten Umsätzen, die wir gemacht haben nach der Sendung, das war jetzt wirklich eine Abkürzung von, weiß ich nicht, ich hätte jetzt mal gesagt 5 Jahre vielleicht.
Und was war jetzt das Besondere an diesem Investor? Weil das ist es jetzt der Zugang zu den Point of Sales, wie es immer heißt, also stationären Läden, oder ist es die Ahnung, die Erfahrung, die er und sein Team haben für das Begleiten von Startup? Was ist das Zentrale, wo du sagst, das ist der größte Vorteil jetzt? Oder einfach wirklich das Geld?
Nee, auf jeden Fall nicht nur das Geld. Ne? Also es ist wirklich ein strategischer Partner, der wirklich ein großes Netzwerk hat, genau die Erfahrung, die ich brauche, der Zugang eben zu dem LEH und dann halt mit dem
Team. Lebensmitteleinzelhandel, ne?
Ja, genau, Entschuldigung. Und mit seinem Team, das er hat, mit über 400 Leuten, dass das ja für mich natürlich auch ein super Support ist. Ne? Ich habe Ansprechpartner für alle Themen und ja, das ist wirklich das Beste, was mir passieren konnte.
Ja, und siehst du ihn selbst auch ab und zu mal?
Ja, sogar, also jetzt die letzte Zeit sogar einige Male, also es kommt immer drauf an, was ansteht, aber ich sehe ihn eigentlich regelmäßig und wir freuen uns immer und er ist wirklich so nett, wie er im Fernsehen rüberkommt.
Das ist doch super. Wie kamst du damals auf, er hat also 25% zum Preis von 60.000.
Genau.
Wie kommst du also dementsprechend auf 240.000 Euro Bewertung? Wie kommst du auf einmal auf diesen Wert? Weil irgendwo ist ja ein Firmenwert ist auf einmal hergekommen.
Ja, ich habe natürlich schon einiges investiert, noch nicht mal als was das Geld angeht, sondern Zeit. Ich habe die Marke hatte ich eingetragen und das war für mich eigentlich ein Wert, wo ich hatte überlegt mit dem Firmenwert, ne, ob was ich da angebe. Und ich dachte, 240.000, das ist eigentlich für das, wo ich stand, eigentlich okay. Und ich habe da eigentlich auch gar keine schlechte Kritik bekommen. Also in der Sendung waren eigentlich alle zufrieden. Es wurde noch nicht mal verhandelt. Und von daher, glaube ich, habe ich alles richtig gemacht.
Und der Investor wollte auch nicht 25 plus einen Anteil,
nee, dass er
irgendwie Sperrminoritäten
nicht.
Hat, nee, sondern er ist einfach nicht. 25 flat und das passte.
Hat mich aber auch überrascht. Also ich habe das eigentlich erwartet, dass das kommt, aber weder er noch Dagmar Böll wollten 25,1 und ja, alles super
gelaufen. Und der Grund, warum du dich für den Ralf Dümmel entschieden hattest, so nachträglich?
Ja, wie gesagt, das
Zugang.
Der Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel.
Cool. Vor allem. Und jetzt, wie geht das weiter? Jetzt hat er die Türen aufgemacht in den LEH, also Lebensmitteleinzelhandel. Und jetzt stell ich mir vor, jetzt kommt dann so wir nennen das immer so im Coaching, die Honeymoon-Phase. Irgendwann ist alles ganz toll, man strahlt, man ist da auf einmal in ganz vielen Outlets. Dann kommt dann wahrscheinlich dann irgendwann die Marktforschung, sagt, wie die gewichtete Distribution ist, all diese wunderbaren Themen. Aber jetzt kommt ja so das der harte Tag der Realität. So, jetzt kommt man wieder in ein Alltagsleben rein.
Ja, genau, das ist jetzt genau die Herausforderung zu sehen, wie nachhaltig ist Mama Wong. Jetzt der Start, der war super, aber ja, schmeckt es den Leuten, kaufen die Leute es wieder und genau, Thema Markenaufbau ist natürlich.
Ja, und wie ist jetzt so die Rücklauf? Haben die sich die ersten Kunden das nur gekauft, weil du im Fernsehen warst und das mal probieren wollten oder hast du jetzt schon die ersten Nachkäufer?
Ich habe auf jeden Fall schon die ersten Nachkäufer. Natürlich haben es auch viele gekauft, nur weil ich im Fernsehen war. Das bringen die Produkte eben mit sich. Aber es gibt definitiv Nachkäufer und ich kriege da super Feedback. Also ich kriege Bilder und die Leute schreiben mir super liebe Nachrichten und ja, und echt nette Worte zu meiner Person, worüber ich mich sehr freue natürlich, weil ich finde, man selber sieht das ja gar nicht so oder man hat ja natürlich eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst und wenn andere oder so viele dann sagen, dass sie einen so nett finden und so die Geschichte toll finden und das Produkt gut finden, dann ja, ist man super dankbar und freut sich natürlich.
Ja, aber nochmal, eine der zentralen Fragen bei solchen Sendungen wie der Höhle Löwen, auch für jeden Profi-Investor, ist ja, wie man etwas hochskalieren kann.
Ja.
Und ihr habt ja jetzt sicherlich wahrscheinlich im Nachgang auch mal irgendwie so einen Businessplan geschrieben und mal analysiert, wie jetzt die weitere Reise gehen könnte. Habt ihr jetzt erstmal so einen kleinen Dämpfer mal eingeplant, dass ihr sagt, es kommt jetzt mal so eine Hype-Phase und dann kommt mal ein bisschen eine Beruhigung und dann bauen wir wieder richtig auf? Oder wie habt ihr euch das jetzt so für die nächsten 12 Monate vorgestellt?
Ja, also davon gehen alle aus. Natürlich ist am Anfang der Hype, aber wir gehen natürlich auch davon aus und das wird auch so kommen, dass das natürlich nachlässt nach den ersten paar Monaten. Aber trotzdem, die Herausforderung ist eben, dass sich das irgendwo auf einem Level stabilisiert, worauf man aufbauen kann. Ne? Und das ist eben das, was wir jetzt noch versuchen rauszufinden und auf jeden Fall nächstes Jahr daran arbeiten möchten zusammen.
Ja, man kann ja nicht, wahrscheinlich gibt es ja noch mehr Distributionskanäle, die man noch angehen kann und man kann dann ja wenigstens nächsten klassischen Marketingtechniken machen, wieder was, die Erfolgsgeschichten zu verkaufen, die dann wieder da sind. Aber das macht jetzt alles, das ist schon alles ein Pipeline.
Ja, genau, also wir sind da im regen Austausch zusammen und natürlich ist da auch schon die Überlegung, weil die Nachfrage so groß ist, ob es weitere Produkte geben soll. Und
aha. Ich habe ja noch gar nicht nach den Produkten richtig gefragt, weil ich ja gleich da in die Höhle Löwen-Thematik reingehen wollte. Aber momentan hast du, wie groß ist denn dein Sortiment heute?
Bisher habe ich insgesamt 4 verschiedene Sorten, 2 Marinaden und 2 Dressings. Und ja, das ist.
Gibst du mir mal, als wenn es meine Mutter zuhören würde, würde sich schämen, meine Frau wahrscheinlich genauso, aber die Unterscheidung zwischen einer Marinade und einem Dressing.
Ja, Dressing ist für mich, ich habe es so genannt, weil es für mich in der Kaltanwendung passiert. Das heißt, ich packe es über Rohkost. Okay. Und Marinade wird halt nach meiner Definition zumindest noch verarbeitet. Irgendwie, es kommt in den Ofen, man brät es in der Pfanne noch an und ja.
Okay. Genau. Und da hast du jetzt 4 Sorten, die sind alle aus deinem eigenen Repertoire bisher gewesen.
Genau, so kochen wir eben zu Hause. Das war jetzt gar nicht so eine große Findungsphase. Es war einfach nur, dass ich am Anfang, als ich die ersten Gläser zusammengestellt habe, dann auch wirklich das abmessen musste, wie jetzt so mein, wenn ich einmal mit dem Salz drüber gehe, wie viel ich tatsächlich dann reinpacke. Aber die Rezepturen, das sind Familienrezepte und ja.
Okay. Und jetzt, weil ich gehört habe, du bist vietnamesisch mit chinesischen Verbindung, aber koreanischen Ehemann. Der Schwerpunkt ist jetzt mehr in, du sagst auf der Homepage immer asiatische Marinaden und Dressings. Was ist denn so der Schwerpunkt? Vietnamesisch oder chinesisch oder koreanisch?
Die Marinaden sind definitiv koreanisch sehr stark, haben einen sehr starken koreanischen Einfluss. Die Dressings chinesisch und vietnamesisch. Da muss ich halt mal gucken. Wir machen halt sehr viel mit Fischsoße und ich finde, da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Ich liebe Fischsoße, aber das ist halt wie bei dem Koriander. Bei dem Koriander habe ich mich getraut. Ich habe gesagt, ich lasse mal drauf ankommen, weil da die Leute lieben oder hassen das ja. Und bei Fischsoße habe ich dann, naja, okay, wenn du 2 von den Sorten hast, Fischsoße und Koriander, dann, naja, dann kann es schwierig werden.
Und was kommt als nächstes dann als Geschmacksrichtungen?
Ja, weiß man, ich muss ja erstmal gucken, ob überhaupt, aber das sind halt Ideen, die man hat, ne? Aber muss man halt schauen, also ist jetzt noch gar nichts Festes geplant.
Also wenn man bei der Tunu essen geht zu Hause, dann gibt es auch noch mehr aus, schon heute schon zur Auswahl, dann testest du schon viele Sachen wieder aus, oder?
Ja, wir, das war ja nur ein kleines Sortiment von dem, wie wir zu Hause kochen, so, da ist noch, ja, da ist noch
ein bisschen unfair, viel über mehr. Essen zu reden, wir haben frühen Abend und wir reden die ganze Zeit über das Essen, ich bin froh, dass ich vorher noch mal einen kleinen Snack bekommen habe, das ist echt der Hammer. Irgendwann fangen wir an, mal hier in dem Podcast auch was zu essen. Ja, genau. Ich kriege gerade ein Zeichen von unserem Ideengeber hier, der sagt, genau, das machen wir irgendwann mal. Jetzt, deine Produkte, sind die denn besonders gesund? Oh, jetzt, normalerweise sprüht sie immer sofort.
Ja, das Schild würde ich mir jetzt nicht umhängen. Also ich muss zugeben, ich habe natürlich Zucker in meinen Marinaden. Das ist kein Gesundheitsprodukt, ne? Also meine USPs gehen in eine andere Richtung. Ich sage, das sind Rezepte oder Dressings nach Familienrezeptur. Also ich werbe jetzt nicht mit Low Sugar, Fat Free. Also das ist einfach eine ganz normale Hausmannskost, ne?
Ja, ist doch cool. Aber andere kann ja noch alles kommen, ne?
Ja. Muss man halt mal schauen. Okay. Wie gesagt, alles Potenzial für eventuell spätere Geschichten.
Und ich bekomme die Produkte in einem ganz normalen Supermarkt auch?
Ja, also die sind jetzt bei verschiedenen, natürlich nicht bei allen, aber bei verschiedenen Ketten sind die zu erhalten. Ich weiß jetzt nicht, deswswegen halte ich mich ein bisschen zurück, ob man...
Soll jeder suchen oder man findet es auf deiner Homepage?
Ja, genau.
Oder
wie gesagt, bei allen Supermarktketten.
So, jetzt bist du Wir haben es jetzt herausgehört, zweimal hast du schon gesagt, du hast das Ganze eben quasi von zu Hause aus gestartet, weil du einfach selbst diese Rezepte da ausprobiert hast. Du bist ja Verbindung zu Hause, Mutter von zwei Söhnen, hast du mir gesagt, 2 und 5.
Ja.
Wie finden die das auf einmal, dass Mama da jetzt so ein Startup-Gründer ist? Ging das überhaupt mit schon in dem Alter?
Nee, nicht wirklich. Dafür sind die einfach noch zu klein. Also ich sage zwar, dass ich erzähle meinem älteren Sohn, sage ich, ja, ich habe 2 Jobs und
Also die Mama und hier das Startup.
Genau. Und dann sagt er, aha, okay. Und dann sage ich, ja, ich verkaufe nebenbei noch Soßen, okay. Und also so richtig spannend findet er es nicht.
Sind das die Soßen, die er selbst auch essen kann?
Also er kennt natürlich den Geschmack. Und wir kochen für die Kinder ein bisschen Bilder.
Okay.
Nicht ganz so scharf vielleicht.
Und wie machst du das jetzt aber arbeitszeitlich? Wie kriegst du das jetzt alles unter einen Hut?
Ja, das ist natürlich die Herausforderung, die, glaube ich, jede Mutter, jede Frau hat, Familie, Kinder, Haushalt und einen Job unter einen Hut zu kriegen. Das ist natürlich viel, aber wenn man für die Sache brennt, dann ist es fast egal, weil man sein Projekt vorantreiben will und ja, irgendwie geht es jetzt ungeahnte Energien frei, sage ich immer.
Ist das so, ja?
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich schlafe tatsächlich nicht so viel und Freunde fragen mich, ja, wie schaffst du das? Du siehst trotz, obwohl du so wenig geschlafen hast, siehst du trotzdem noch ganz, also jetzt nicht so fertig aus, wie man annehmen würde. Und dann sage ich, ja, es ist wirklich, es ist jetzt nicht jede Nacht so, aber ich glaube, jeder Gründer kann das nachvollziehen und jeder, der für sein Projekt brennt, empfindet genauso.
Also wir hatten jetzt schon spannende Diskussionen mit unserem ersten Podcast und ich glaube, das ist so eine der Gemeinsamkeiten. Es geht um dieses Brennen, es geht um diese Energien, die freigesetzt werden. Ich frage immer nach Visionen, wo die Reise hingehen soll, um das auch ein bisschen das Emotionale rauszuholen. Ich glaube, sonst braucht man sowas Verrücktes nicht machen, ne? Eine Gründung.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, also wenn ich über Mama Wong spreche, dann
strahlen die Augen, ja, das kann ich schon berichten.
Leuchten meine Augen und ich bin einfach nur super glücklich, dass ich das so machen kann und dass der Weg mit Mama Wong diesen Verlauf genommen hat, ne, der auch natürlich glücklich war für mich.
Und weil ich das Stichwort gerade gebracht habe, das Stichwort Vision, was ist denn deine Vision dahinter?
Meine Vision?
Also Vision definieren wir ja immer so als Sehnsucht. Wo möchtest du also in 5 oder 10 Jahren mit dir und deinem Team beim Thema Mama Wong überhaupt mal sein?
Ja, die Vision, die ich mir wünsche oder sehe für Mama Wong, ist einfach, dass sich Mama Wong als Marke etablieren kann für leckeres, authentisches, asiatisches Essen. Und dass die Menschen da draußen das genauso sehen und mit Mama Wong eben oder Mama Wong der erste Gedanke ist, den sie haben, wenn sie sagen, ich habe heute Lust auf Mama Wong, komm, lass mal heute Mama Wong. Also wenn das wäre für mich das Allergrößte, wenn Mama Wong halt so in die Beziehung gesetzt wird, ne, dass man gleich an Mama Wong denkt.
Also wirklich diese Markenbildung dann
genau,
auch, ne?
Genau.
Diese Assoziation.
Genau.
Cool. Und jetzt frage ich ja gerade, hast du schon ein Team darum? Also jetzt außer dem Team vom Investor, oder machst du das alles noch ziemlich alleine?
Ich bin jetzt immer noch eine One-Woman-Show, aber plus Investor.
Das heißt aber, die ganze Produktion machst du alles selbst?
Nein, wir haben ja natürlich jetzt die Produktion ausgelagert.
Okay.
Das sind ja Mengen, die könnte ich jetzt alleine gar nicht schaffen. Und wir haben nach dem Deal haben wir zusammen nach einem Produzenten geschaut, der das machen kann, der das auch so umsetzen kann, wie ich es möchte, geschmacklich, ohne dass die Qualität drunter leidet. Und den haben wir gefunden. Und ja, darüber bin ich sehr glücklich.
Und die Qualität ist immer noch so, als wenn du es selbst gemacht hättest?
Ja, es ist immer noch. Also ich bin super happy, dass es so geklappt hat. Es war natürlich jetzt nicht so, wie soll ich sagen, man geht mit seinem Baby zu dem Produzenten. Und was man so voll mit Liebe und Herzblut da reingesteckt hat. Und natürlich war es ein Weg, den man gehen muss zusammen. Ne? Also, ich würde lügen, dass wenn der erste Entwurf so genau das getroffen hat, was ich erhofft habe, aber wir sind den Weg gemeinsam gegangen und ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis, was rausgekommen ist und was jetzt in den Regalen steht.
Okay. Und wie sichert ihr bei dem Abfertiger, das ist ja nicht eure Rezeptur Cloud.
Ja, da haben wir natürlich Vereinbarungen getroffen. Und
das ist dann wieder das Team um Ralf Dümmel, die dann uns, die ja auch ganzen juristischen und Beschützungen
machen,
die ganze
Beratung. Genau, da habe ich ja genau den Support, den ich brauche und den ich bekomme. Und genau, da
gibt's. Und wenn du ein Team jetzt aufbauen würdest, ein eigenes, was wären das dann für Qualifikationen, die du bräuchtest?
Von meinen Mitarbeitern? Mhm. Also das Allerwichtigste für mich ist wirklich diese Leidenschaft für das, was ich mache. Und wenn ich das transportieren kann und der potenzielle Mitarbeiter das auch mitbringt, wäre das schon ein, ja.
Und was für Tätigkeiten bräuchtest du? Weil ich kann mir vorstellen, dass es, also die Produktion ist ausgelagert, Marketing, anwaltliche Themen und alles, wahrscheinlich auch das ganze Buchhalterische läuft wahrscheinlich über den Investor. Was brauchst du überhaupt für Mannschaften dann?
Also ich denke schon, dass ich im Bereich Marketing da ganz gut Unterstützung gebrauchen könnte. Oder auch Social Media, das mache ich jetzt zum Beispiel auch alles alleine. Da kann man sich auch gut Unterstützung holen.
Und aber das ist noch nichts geplant konkret, sondern ihr wartet erstmal den Erfolg ab und dann sagt ihr, wir Erfolg haben, Cashflow haben, dann gehen wir los.
Erstmal schauen, wie es angenommen wird. Cool. Und also wirklich immer, trotz Investor, eigentlich immer noch sehr vorsichtig in der Planung und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja.
Cool. Und jetzt nochmal, mache ich mal ganz kurz einen Riesensprung nochmal. Wie ruft man da eigentlich bei der Höhle der Löwen an? Muss man da irgendwie eine Homepage bei denen kontaktieren? Wie kommt man überhaupt auf die?
Also ich bin, letztes Jahr bin ich zu einem Casting-Termin gegangen.
Die haben, machen die offiziell in Berlin, wir sind ja in Berlin.
Ja, nicht nur in Berlin, also es gibt diese Open Pitch Calls.
Okay.
Und es gab einen Termin in Berlin, da bin ich gestern, letztes Jahr hingegangen und bin aber zeitgleich von einem anderen Team auch angeschrieben worden. Also es werden Startups proaktiv angeschrieben.
Oh, cool.
Und man kann sich dort bewerben, aber auch nicht nur bei den Casting-Terminen. Also man kann auch eine E-Mail schreiben.
So, und die Idee für den Namen Wonk. Ich habe ja beim ersten Podcast, haben wir ja schon über spannende Namen und Namensänderungen diskutiert. Mama, verstehe ich. Aber was heißt denn jetzt asiatisch Wonk?
Wong ist mein Mädchenname im Kantonesischen, also bei der Namensfindung.
Also Tu Nu heißt im Kantonesischen Wong.
Nein, mein Mädchenname, mein Nachname.
Okay,
genau.
Entschuldigung.
nee, kein Problem, kannst du ja nicht wissen. Und ich habe einen vietnamesischen Vornamen und Nachnamen. Und Wong ist die kantonesische Schreibweise meines Mädchennachnamens. Und ich habe natürlich bei der Namensgebung nach einem, wie soll ich sagen, einfachen Namen, also den man leicht aussprechen kann, den man sich leicht merken kann. Ne?
Der auch international ist, der auch Englischsprache geht.
Genau, und Mama Wong war perfekt. Und wie gesagt, wieder zurück zum Anfang, das bin ich. Ich bin Mama Wong und ja, einfach, ja, cool. Passt alles zusammen.
Jetzt mal so eine, der langsam zum Ende kommt. Wo siehst du dich mit Mama Wong in 10 Jahren? Also jetzt nicht auf Mission, sondern wirklich so harte Ziele, ökonomisch. Wo seid ihr in 10 Jahren? Seid ihr ein großes Unternehmen? Du hast gerade ja deine Vision angedeutet. Seid ihr dann auf einmal so wie Bionade, eine voll etablierte Marke mit eigenem Unternehmen, richtig großen Unternehmen mit eigenen Mitarbeitern, kurz bevor es dann verkauft wurde? Wo bist du in 10 Jahren?
Ich wünsche mir natürlich, dass Mama Wong sich als Marke eben etabliert.
Aber auch als Unternehmen dann auch.
Ja, natürlich mit eigenen Mitarbeitern und mit allem, was dazu gehört.
Weil böse gesagt, du kannst es ja erfolgreich aufbauen, dann kommt Nestle und sagt, komm, ich nehme die gleich rüber. So wie Daimler MyTaxi übernommen hat, erstmal getestet hat, ob die es schaffen und dann, als es etabliert war, es zu übernehmen. Ist ja auch eine Exit-Möglichkeit.
Ja, natürlich, aber da bin ich noch so weit weg. Ich denke jetzt noch gar nicht an Exit.
Macht dich ja sympathisch, weil es gibt ja auch Firmengründer, die denken erstmal nur über den Exit nach und dann verpassen sie den Startpunkt überhaupt.
Ja, aber das wäre dann aus meiner Sicht die falsche Motivation, ein Startup zu gründen. Also wenn man verkrampft bevor man die Idee hat, eigentlich an den Exit-Gedanken hat?
Oh, da habe ich in meinem, Leben genügend Fälle gehabt, wo die Leute erstmal schon ihre Millionen gesehen haben.
Ohne Idee?
Na, vielleicht war eine Idee noch da und dann haben sie schon die Millionen gesehen, aber noch gar nicht dann wirklich den ersten Schritt gemacht. Und
ja, okay. Das
ist ja bei solchen Methoden wie Lean Startup ganz klare Arbeit. Mach erstmal eine Prüfung der Hypothese, schaff die ersten Kunden und dann baust du erst den Rest auf. Das finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Gut, sag mal, wenn wir jetzt mal, zusammenfassen wollten, was waren denn so für dich so die wichtigsten Erkenntnisse in den letzten 12 Monaten? Oh, jetzt nimmst du erstmal Abstand, holt tief Luft.
Ja, wie soll ich sagen? Also die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass man, wenn man für sich glaubt, dass man die Idee hat, dass man daran festhält, weil ich glaube, es ist nicht jeder im Umfeld, der sagt, boah, das ist eine super Idee, aber wenn man selbst glaubt, diese Vision hat und selbst so fest daran glaubt, dann würde ich jedem raten, ja, auch wirklich daran festzuhalten und auch und auch weiterzumachen. Oder ich meine, als ich mich beworben habe bei Höhle der Löwen, ja, ich war ganz am Anfang, habe gerade das Gewerbe angemeldet und melde mich an. Ich glaube, da waren bestimmt nicht wenige, die gedacht haben, jetzt dreht sie völlig durch. Aber man bleibt sich selbst treu und man darf auch ein bisschen träumen. Das hatte ich ja auch in dem Pitch gesagt, dass das so meine Devise ist, dieses Dare to Dream Big. Und ja, daran halte ich fest und ich bin damit jetzt ja ganz gut. Natürlich hatte ich viel Glück, aber ich bin bisher gut damit gefahren und bin sehr glücklich darüber.
Ich glaube immer, Glück ist ja des tüchtigen Holz. Holt. Und ich meine, jetzt hast du zwar den Traum, den hast du auch charmant kommuniziert und ist auch gelebt, aber was andere, was du auch gemacht hast, du hast mit sehr viel kleinen, vernünftigen Schritten einfach mal angefangen. Mhm. Also dein Crowdinvesting war jetzt nicht so erfolgreich, aber hast du viel gelernt.
Und
genauso war es sicherlich auch jetzt mit dem, jetzt macht ihr erstmal die Distribution und testet mal aus und dann fangt ihr mit weiteren Sortimenten an. Also das hört sich sehr vernünftig an, das Ganze.
Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich ein guter Weg, den man einschlägt und ich würde das auch jedem anderen Startup so empfehlen, dass man so Schritt für Schritt einfach mal schaut, wohin geht die Reise, was sind meine nächsten Ziele und ja, und dann einfach mal schaut.
Dann drücken wir dir meine ganz fest die Daumen, dass es super auch vorangehen wird. Wir können das ja alles quasi live miterleben. Wenn wir im Supermärkten einkaufen gehen, sehen wir ja, ob Mama Wong in den Regalen ist und wie sich das Sortiment immer weiter ausweitet. Also viel Erfolg wünsche ich dir dabei.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch, dass ich heute hier sein durfte.
Das war uns eine Freude. Und jetzt auch zum Schluss erlaube ich mir wieder den Hinweis, meine lieben Zuhörer, dass wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter und nicht nur uns, sondern natürlich auch Mama Wong. Gebt uns Sterne oder Herzchen auf eure Streaming-Plattform und informiert euer Netzwerk über unsere Podcast-Reihe. Denn wie bei unseren interviewten Startups leben auch wir von Werbung und der Weiterempfehlung. Euer Markus.